Ihr Lieben, die Firma Chevron hatte in den Vereinigten Staaten eine Werbekampagne. An allen Tankstellen hingen große Plakate mit der Aussage: Wenn du eine Reise machst und eine Frage hast, dann frag uns. Bill Madry, ein junger Mann, der schon in Indien auf der Suche nach dem Sinn des Lebens war, der hielt bei einer solchen Tankstelle an und fragte den Mitarbeiter: Ich bin auf einer Reise und ich habe die Frage, was ist denn der Sinn des Lebens? Der Angestellte antwortete sichtlich verlegen: Also tut mir leid, aber ich arbeite noch nicht lange hier, ich weiß das nicht. Bill wiederholte seine Frage bei der nächsten Tankstelle, aber auch hier wurde ihm geantwortet: Sorry, ich kann mich nicht erinnern, sowas im Handbuch gelesen zu haben. Wo er auch hinkam, Bill bekam keine Antwort auf seine Frage. Die meisten wichen ihm aus, wurden verlegen oder putzten lieber die Windschutzscheibe. Nun werdet ihr sagen, also wenn man auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, ist doch klar, dass man bei der Tankstelle keine Antwort findet. Aber schauen wir selbst in die Literatur hinein oder zum Beispiel bei den Psychologen oder Ähnlichen, dann stellen wir fest, auch da gibt es keine Antworten. Man nennt das den Skandal der Psychologie und der Philosophie. Und selbst C.G. Jung, der berühmte Psychoanalytiker, stellte ernüchtert fest: Ich habe tatsächlich nach all den Jahren keine Ahnung, wie der Sinn des Lebens aussehen könnte. Aber das Leben macht den Eindruck, als hätte es einen Sinn. Richtig, es gibt tatsächlich jemanden auf dieser Welt, der die Antwort kennt. Nämlich der, der dich geschaffen und entworfen hat. Und in seinem Handbuch des Lebens in der Bibel, da finden wir tatsächlich die Antwort auf diese Frage. In Sprüche 16, Vers 4 heißt es: Alles hat Gott zu einem bestimmten Zweck und auf ein Ziel hin geschaffen. Alles. Gott hat ein Ziel verfolgt, als er dich erschuf. Nichts hat er dem Zufall auf dieser Welt überlassen. Alles hat er zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Und genauso wie Gott für diese Welt ein Ziel hat, hat er sich auch etwas dabei gedacht, als er dich ins Leben gerufen hat. Du bist kein Zufallsprodukt, keine fehlgeschlagene Verhütung, du bist ein Gedanke Gottes und er hat etwas mit deinem Leben vor. Jede Pflanze hat einen Sinn. Jedes Tier ist aus einem bestimmten Grund da. Wir stellen das immer mehr fest, je mehr wir auf dieser Welt kaputt machen, merken wir, wie das alles zusammenhängt und was Gott sich dabei gedacht hat. Warum glauben wir dann nicht, dass Gott sich auch etwas bei uns gedacht hat? Wenn du mal deine Hand auf deine linke Brust legst, dann wirst du es spüren. Dein Herz schlägt. Und ich glaube, es schlägt, weil Gott das so will. In Epheser 1, Vers 4 lesen wir: In Jesus hat Gott uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. In seiner Liebe. Also, wenn alle anderen Aussagen heute Morgen an dir vorbeirauschen, weil die Sonne so heiß ist, dann halt wenigstens diese Worte fest. Aus Liebe geschaffen. Du wurdest aus Liebe geschaffen. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und Gott wollte etwas schaffen, das er wirklich lieben konnte. Deswegen hat er dich gemacht. Du wurdest also geschaffen, um von Gott geliebt zu werden. Und noch bevor Gott das Universum erschuf, da hat er an dich gedacht. Bevor er die Welt zu gestalten begann, das Wasser, das Land, die Pflanzen, die Tiere, da hat er auch dich schon in seinen Gedanken gehabt. Er wusste, dass er Sarah und Stefan, Sabine und Rolf oder wie du auch immer heißt, eines Tages schaffen würde. So sehr liebt er dich. Er brauchte keinen von uns. Ihm war auch nicht langweilig im Himmel. Gott war nicht einsam, aber er hat dich geschaffen, um dich zu lieben. Er musste das nicht, aber er wollte dich. Und ich glaube, bevor wir weiter über das Ziel unseres Lebens reden, da müssen wir das verstanden haben, dass das der Grund ist, warum und wozu wir auf dieser Welt sind. Um von Gott geliebt zu werden und seine Liebe zu erwidern. Ja, ich glaube, Gott wünscht sich nichts mehr, als dass wir ihn immer mehr kennen und lieben lernen. Er ist schließlich unser Vater und wir seine Kinder. Und als Eltern geben wir doch auch unser Bestes für unsere Kinder. Monatelang weicht der Geruch von Nivea-Öl und vollen Windeln nicht aus dem Haus. Aber wir halten durch, weil die Liebe unserer Kinder jede Mühe wert ist. Wir ertragen sogar die Wirren der Pubertät. Wir erleben, wie die Kinder aus dem Haus gehen, wenn wir ins Bett gehen. Sie nerven uns, sie rauben uns den Schlaf, aber gleichzeitig fehlen sie uns. Und wir sehnen uns danach, sie nochmal im Arm halten zu dürfen und von ihnen in Liebe gedrückt zu werden. Bei Gott ist das genauso. Er liebt uns noch stärker als Eltern ihre Kinder. Und er sehnt sich danach, dass wir ihn lieben und unser Leben mit ihm teilen. So ja, sein Ziel mit uns ist, dass wir die Ewigkeit miteinander in Liebe verbringen. Als Jesus auf dieser Erde war, da wurde er gefragt, was denn die wichtigste Aufgabe in unserem Leben ist. Ein Mann kam auf ihn zu und fragte ihn: Herr, was ist das allerwichtigste Gebot in der Bibel? Und Jesus antwortete: Das kann ich dir sagen. Es gibt ein Gebot in der Bibel, das über allen anderen steht und es sie sogar zusammenfasst. Es lautet: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deinen Kräften. Das ist das erste, wichtigste und größte Gebot. Gott sagt also: Ich bitte euch im Grunde nur um eins. Lernt mich zu lieben. Ihr begeistert euch doch für so viele Dinge. Warum begeistert ihr euch nicht für mich? Ihr betet Häuser an, Autos, Fußball und vieles andere mehr. Warum macht ihr nicht mich zu eurer Nummer eins? Denn ich liebe euch wirklich und ich kenne euch gut. Liebt mich einfach zurück, denn dafür habe ich euch geschaffen. Für das, was Gott sich hier von uns wünscht, hat die Bibel einen Namen. Sie nennt das Anbetung. Denn Anbetung bedeutet nichts anderes, als Gott zu kennen und ihn zurückzulieben. Das Problem ist, dass Anbetung heute oft missverstanden wird. Die meisten verstehen darunter nur spezielle, gefühlsbetonte Lieder. Andere denken dabei an Rituale wie das Abendmahl oder den Gottesdienst an sich. Aber Anbetung ist viel, viel mehr als all diese Dinge. Sie ist das oberste Ziel unseres Lebens. Sie ist die höchste Aufgabe, der wir uns widmen können. Und sie umfasst alles, womit wir Gott unsere Liebe zeigen können. Das betont Jesus hier, wenn er sagt, dass wir Gott mit ganzem Verstand, mit ganzem Herzen und mit aller Kraft lieben sollen. Die Anbetung umfasst also unser ganzes Leben, denn sie betrifft unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Taten. Als Christen sollen wir unseren Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Gott will, dass wir uns die Sache mit ihm gründlich überlegen. Wir sollen ihn durch und durch kennenlernen und ihn wirklich mit ganzem Verstand lieben. Gott gibt sich auch nicht mit irgendeinem Lippenbekenntnis mal eben zufrieden. Er möchte das spüren, dass wir ihn lieben. Er will Leidenschaft sehen. Und drittens will Gott, dass wir ihn praktisch lieben. Er hat so viel für uns getan, da erwartet er einfach, dass wir auch mal etwas für ihn tun, wenn er uns darum bittet. Die Wahrheit ist, dass es tatsächlich diese drei Dinge im Universum gibt, die Gott nicht hat, solange wir sie ihm nicht geben. Das erste ist unsere Aufmerksamkeit. Obwohl Gott das Universum geschaffen hat, fehlt ihm deine Aufmerksamkeit. Denn Aufmerksamkeit erhält Gott nur, wenn du ihn mit deinem Verstand liebst. Und Gott fehlt deine Zuneigung, solange du sie ihm nicht gibst. Denn Zuneigung heißt, dass du Gott mit deinem Herzen liebst. Und Gott fehlt auch deine Fähigkeit, solange du sie ihm nicht zur Verfügung stellst. Er sehnt sich danach, dass du ihn mit aller Kraft liebst. Schauen wir uns diese drei Dinge mal im Einzelnen an. Fangen wir mit der Aufmerksamkeit an. Wie ein Kompass, der sich immer nach Norden ausrichtet, so sollen wir unsere Sinne auf unseren Gott ausrichten. In vielen Religionen versucht man bei der Anbetung, den Kopf auszuschalten. Alles, was uns bewegt, soll abgelegt werden, damit wir uns ganz an das Universum verlieren. Bei unserem Gott ist das Gegenteil der Fall. Da sollen wir unsere Sinne einschalten. Wir sollen voll und ganz für Gott da sein. Unsere Aufmerksamkeit soll ganz ihm gehören. Wir denken zu 100% an ihn. Das ist Anbetung. Aber das ist nicht immer so einfach. Denn viel leichter fällt uns das Abschweifen Unkonzentriert und müde zu sein gehört zu unserem Leben. Denn wer kennt das nicht? Die Familie fängt an zu essen und plötzlich fragt eins der Kinder, haben wir eigentlich schon gebetet? Papa sagt ja, Mama sagt nein und alle stellen betreten fest, dass es niemand mehr so genau weiß. Wie oft sind wir mit unseren Gedanken wirklich ganz woanders? Wie schwer fällt es uns, konzentriert zu bleiben, auch sonntags im Gottesdienst? Und da wollen wir es leicht nehmen, unsere Aufmerksamkeit mal eben nebenbei auf Gott zu lenken? Nein, wir müssen uns unserem Gott wirklich mit ganzem Verstand nähern. Es gibt so viele sichtbare Dinge um uns herum, die uns von der unsichtbaren Welt ablenken. Da brauchen wir jede einzelne Gehirnzelle, um in Gottes Nähe zu bleiben. Aber das Gute ist, unser Vater im Himmel lässt uns damit nicht alleine. Er kommt uns entgegen. Er kommt uns entgegen, indem er sich voll und ganz auf uns konzentriert. So sehr liebt er uns. König David schreibt darüber im Psalm 139, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch, ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke, ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Manchen Menschen ist es ein bisschen unangenehm, dass Gott uns so nahe kommt. Aber ich hoffe, du verstehst, Gott zeigt dir hiermit seine Liebe. Er richtet seine ganze Aufmerksamkeit auf dich. Gott hat dich im Blick, immer. Er wendet seine Augen niemals von dir ab, weil er dich liebt. Gott hört auch niemals auf, an dich zu denken, denn er hat dich ja geschaffen, um dich zu lieben. Er hat dich geschaffen, um sich auf dich zu konzentrieren. Das gehört für ihn unbedingt zur Liebe dazu. Manche von euch haben das Buch von Gary Chapman gelesen, Die 5 Sprachen der Liebe. Und ihr habt festgestellt, ungeteilte Aufmerksamkeit gehört unbedingt zur Liebe dazu. Es ist eine der Liebessprachen, die wir Menschen sprechen und auch lernen können. Und es gibt viele Menschen, die fühlen sich nur dann geliebt, wenn jemand Zeit mit ihnen verbringt und ihnen diese Aufmerksamkeit schenkt. Und nun hör dir nochmal Gott an, der dir diese Aufmerksamkeit schenkt. Von ihm heißt es im Psalm 121, Gott gibt immer auf dich Acht. Er wird nicht müde und schläft nicht ein, er sorgt für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Was für eine wunderbare Liebe, die euch heute Morgen auch hierher gebracht hat, weil ihr daran glaubt, dass die Hitze euch heute Morgen nicht schaden werdet. Und nun bittet uns dieser große Gott, dass wir unsere Aufmerksamkeit auch wieder auf ihn lenken. Und er hat uns dazu ein Versprechen gegeben. In Jakobus 4, Vers 8 steht, nähere dich Gott, so wird er sich dir nähern. Gib dein Herz Gott hin und sei nicht länger hin und her gerissen. Wechsel nicht dauernd hin und her, sondern konzentrier dich auf deinen Gott. Sonst wird die Bibel langweilig, der Gottesdienst nichts Besonderes, die Kleingruppe eine lästige Pflicht. Das passiert immer wieder, wenn du nicht willst, dass Gott dich berührt. Aber wenn du dich Gott zuwendest, dann wirst du das anders erfahren. Dann wirst du merken, wie gut dir das tut. Doch vielleicht fragst du dich jetzt, wie soll das gehen in deinem Alltag? Der ist schon total ausgefüllt. Wie willst du dich da auf Gott konzentrieren? Vielleicht richtest du einfach ab und an mal eine Pause mit Jesus ein. Halt einfach mal still, lies vielleicht ein paar Verse in der Bibel und bete und hör, was Gott dir zu sagen hat. Jesus sagt, wenn du beten willst, dann such dir einen stillen Ort. Such dir einfach einen stillen Ort und höre auf deinen Gott. Komm ganz ehrlich und einfach zu ihm, so wie du bist. Und dann wirst du dich weniger auf dich und mehr auf Gott konzentrieren und du wirst anfangen, seine Liebe neu zu spüren. Ich finde, diese Seite der Anbetung kann man überall leben. Manche von euch tun das schon beim Autofahren, weil sie eine lange Fahrt zur Arbeit haben. Andere beten in ihrem Garten und nicht wenige richten sich eine Ecke in ihrem Wohnzimmer ein, wo sie sich ganz auf Gott konzentrieren können. Immer mal wieder im Alltag. Der Prophet Jesaja gibt uns dazu eine wunderbare Verheißung. Er sagt, Gott, du gibst Frieden denen, die auf dich vertrauen, deren Gedanken nur auf dich ausgerichtet sind. Gott gibt dir Frieden. Das Zweite, Ich drücke meine Gefühle für Gott aus. Jesus sagt ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben. Mancher von uns hat hier wirklich eine Hürde zu überspringen. Denn das ist ja gar nicht einfach, mit dem, was ich empfinde, zu meinem Gott zu gehen. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, in der man einander nie liebevoll umarmt hat. Gefühle wie Freude, Wut oder Schmerz wurden bei euch zu Hause nie zum Ausdruck gebracht. Und nun sollst du plötzlich Gott von ganzem Herzen lieben? Selbst deiner Frau hast du es bisher kaum gesagt, dass du sie liebst. Und nun sollst du Gott eine Liebeserklärung machen? Von alleine wird dir auch das kaum gelingen. Aber auch hier kommt dir Jesus entgegen. Erinnerst du dich daran, wie du zum ersten Mal jemandem "Ich liebe dich" sagen wolltest? Du hattest wahrscheinlich große Angst vor diesem Moment. Deine Hände waren ganz feucht, dein Magen war irgendwie verknotet. Wird meine Geliebte das tatsächlich erwidern? Oder wird sie mich abweisen? Werde ich auch ein "Ich liebe dich" von ihr hören? Diese Ungewissheit war furchtbar. Doch genau über diese Situation müssen wir uns bei unserem Gott keinen Kopf zerbrechen. Denn er hat bereits lange vor uns diese drei Worte gesagt. Seit Ewigkeiten hat er sich darauf festgelegt, dass er uns liebt, und er hat es einfach zuerst gesagt. In Malachi 1, Vers 2 kannst du lesen: "Ich liebe dich, spricht der Herr." Gott ist das volle Risiko eingegangen. Er hat dir seine Liebe gestanden, als Erster. Und nun lebt er damit, dass viele Menschen sich einen Dreck um diese Liebeserklärung kümmern. Und trotzdem hält er daran fest. Und er ruft immer noch: "Andrea, Marc, Petra, Lars oder wie du auch immer heißt, ich liebe dich." Johannes der Apostel stellt daher für uns fest: Wir wollen Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wie gesagt, vielleicht ist das für dich ein bisschen ungewohnt, aber Gott sehnt sich wirklich sehr danach, diese drei Worte von dir zu hören. Durch den Propheten Hosea lässt er dir ausrichten: Liebe will ich von dir und nicht, dass du mir Opfer bringst. Ja, die Bibel stellt sogar fest, dass Jesus unser Bräutigam ist und wir sollen seine Braut sein. Unser Leben soll keine langweilige Geschichte sein, sondern wirklich eine romantische Beziehung zu Jesus haben. Darum sag Jesus das einfach auch mal. Du kannst es in der Stille tun: Jesus, ich liebe dich. Oder du singst dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben, einfach nochmal: Jesus, ich liebe dich. Wenn du das schaffst, dann hast du eines der wichtigsten Dinge im Leben geschafft. Denn du wurdest von Gott geschaffen, um ihn kennen und lieben zu lernen. Und das solltest du wirklich verinnerlichen: Das ist Anbetung. Und wenn du am Schluss eines Tages sagen kannst: Heute habe ich Jesus wieder ein bisschen mehr kennen und lieben gelernt, dann war das in Gottes Augen ein wirklich erfolgreicher Tag, egal wie viel vielleicht sonst schiefgelaufen ist. Denn Anbetung ist das erste und höchste Ziel in deinem Leben. Wenn du am Ende eines Tages mal feststellst, dass du 25 Sachen von deiner To-Do-Liste abgearbeitet hast, aber du hast Gott darüber vergessen, dann war dieser Tag in Gottes Augen nichts wert. Gott ist an diesem Punkt wirklich verletzlich. Er hat sehr, sehr tiefe Gefühle für dich und ist daher unendlich traurig, wenn du dein Leben verschwendest. Du denkst vielleicht, Gott ist viel zu beschäftigt, um sich für deinen Alltag zu interessieren. Er kennt wahrscheinlich nicht mal deinen Namen. Aber du irrst. Er kennt deinen Namen. Er hat seine Augen niemals von dir abgewendet, keine einzige Sekunde, und er kennt jeden Bereich deines Lebens auswendig. Und weil er dich so sehr liebt, wünscht er sich nichts sehnlicher, als dass du ihn zurückliebst. In 2. Mose 34, Vers 14 heißt es sogar: Ich, der Herr, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte von euch ungeteilte Liebe. Stellt euch vor, ihr hättet Hochzeitstag und ihr brächtet eurer Frau einen Blumenstrauß nach Hause und ihr überreicht ihn mit den Worten: Hier ist ein Blumenstrauß für dich. Ich schenke ihn dir aus drei Gründen. Erstens, ich bin dein Ehemann. Zweitens, heute ist unser Hochzeitstag. Und drittens, an einem Hochzeitstag schenkt der Mann nun mal seiner Frau Blumen. Ich glaube, deine Frau hätte nicht besonders viel Freude an diesen Blumen, denn sie will ja nicht, dass du Blumen schenkst, weil es deine Pflicht ist. Sie will dein Herz spüren. Sie will von dir leidenschaftlich geliebt werden. Und genauso will Gott nicht unsere Pflicht. Er will unser Herz. Er will keine Religiosität oder dass wir nur stur irgendwelche Regeln abspulen. Er will Lebendigkeit und Feuer sehen. Wenn das bei dir im Laufe der Jahre verloren gegangen ist, wirst du natürlich nicht von jetzt auf gleich wieder 100% voller Leidenschaft sprühen. Wie in einer Ehe muss das auch gegenüber Gott wieder aufgebaut werden. Aber ich will dir einen Weg zeigen, wie dieses Feuer wirklich wieder entflammen kann. Fang doch mal an, Gott wirklich für alles zu danken. Für dein Leben, für den blauen Himmel heute, für deine Familie. Alles, was du siehst, ist letztlich ein Geschenk von Gott. Und nichts ist selbstverständlich. Nicht der Sonnenschein, nicht der Regen, nicht die Wärme der Heizung und auch nicht das Wasser, das du zum Leben brauchst. Und wenn du Gott dafür wieder Danke sagst, dann ist das ein guter Anfang, um ihm deine Liebe zu zeigen. Aber du wirst sicher bald vielleicht noch mehr erleben. Und dann werden sich dir unzählige Wege öffnen, um Gott in Liebe anzubeten. Gary Thomas hat dazu ein Buch geschrieben, das trägt den Titel 9 Wege, um Gott zu lieben. Ich habe euch diese 9 Wege auf diesem Blatt hier mitgebracht. Ihr könnt euch das am Ausgang mitnehmen oder manche von euch haben es vielleicht auch schon jetzt vor sich. Gary Thomas macht Mut, Gott wirklich auf verschiedene Arten und Weisen zu lieben. Er macht auch den unterschiedlichsten Menschentypen damit Mut, mit ihrer Art Gott zu lieben. Jeder von uns kann das. Ob nun bibelzentriert oder missionarisch, sinnlich oder enthusiastisch, du kannst Gott lieben. Doch natürlich wird auch dieses Blatt jetzt es nicht schaffen, die letzten Zweifel aus deinem Leben zu verbannen. Vermutlich sitzt die Angst bei dir zu tief und du sagst dir, ich habe das schon so oft versucht, Gott zu lieben, aber ich schaffe das einfach nicht. Wenn das bei dir so ist, dann möchte ich dir gerne einen anderen Weg zeigen. Das Problem ist gar nicht unbedingt, dass du dich zu wenig anstrengst. Das Problem ist, dass du wahrscheinlich noch nicht begriffen hast, wie sehr Gott dich wirklich liebt. Wenn du wüsstest, wie sehr Gott dich liebt und wie liebevoll er sich um jeden Bereich deines Lebens kümmert, dann würdest du dich ihm um den Hals werfen und ihm sagen, wie könnte ich einen so wundervollen Gott wie dich nicht lieben? Denk bitte daran, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn du verstanden hast, dass er dich so sehr geliebt hat, dass er sogar auf diese Erde für dich gekommen ist und am Kreuz für dich gestorben ist, dann kannst du doch gar nicht anders, als zu sagen, ja Gott, ich liebe dich auch und ich übergebe dir mein Leben. Nimm mein Herz, nimm es ganz. Und noch das Dritte, ich setze meine Fähigkeiten für Gott ein. Jeder, der in einer Partnerschaft lebt, weiß, dass nette Worte und Zärtlichkeiten nicht ausreichen, um dem anderen die Liebe zu zeigen. Ich würde mich wundern, wenn meine Frau mir sagte, Schatz, ich liebe dich, aber die ganze Arbeit im Haus und sonst wo, die kannst du ab jetzt alleine machen. Unsere Liebe hat immer auch eine praktische Seite. Wir helfen einander, wir dienen einander, wir sind füreinander da. Wir zeigen uns, dass wir nicht nur leere Worte machen, wenn wir sagen, ich liebe dich. Und in unserer Beziehung zu Gott ist auch das ganz genauso. In Kolosser 3, Vers 23 steht, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Gott praktisch zu lieben bedeutet, dass ich mich Gott zur Verfügung stelle. In meinem ganzen Leben. Gott hat uns Fähigkeiten und Gaben geschenkt, nicht für uns selbst, sondern um sie einzusetzen und ihn damit zu ehren. Wir machen oft den Fehler, dass wir unser Leben passionieren und sagen, hier Gott, hast du meine Anbetung. Ich gehe sonntags in die Gemeinde und ab und an in den Hauskreis. Außerdem lese ich so ab und an mal in der Bibel etwas über dich und ich versuche von dir etwas zu lernen. Aber Herr, lass mich bitte in Ruhe bei meinem Beruf, in meiner Familie und bei meinen Hobbys und bei meiner Karriere. Tatsächlich lässt sich die Anbetung aber nicht auf so einzelne Teile partitionieren, auf die Gemeinde oder den Sonntag. Anbetung umfasst unser ganzes Leben. Manche verstehen diesen Punkt auch falsch, indem sie meinen, es sei Gott eine besondere Freude, wenn sie möglichst viel für ihn tun. Sie stürzen sich in eine Aktivität nach der anderen und tun mehr, als für sie gut ist. Aber Gott interessiert sich auch nicht so sehr für die Menge unserer Aktivitäten, sondern dafür, dass wir wirklich unser alltägliches, praktisches Leben zu ihm in Beziehung setzen. Dabei ist es ganz egal, ob du Mutter bist und deine Kinder aufziehst oder in einer Bank arbeitest oder als Ingenieur Maschinen konstruierst. In dem Moment, wo du beginnst, deine Arbeit als Auftrag Gottes zu verstehen, da wird auch sie zur Anbetung. Wenn du anfängst, deine alltägliche Arbeit für Gott zu tun und nicht für Menschen, dann gibst du Gott die Ehre. Und wenn du alles andere heute Morgen vergisst, dann merk dir wenigstens das. Im Leben zählt nicht, was du tust, sondern für wen du es tust. Im Leben zählt nicht, was du tust, sondern für wen du es tust. Ist das, was du tust, für dich, für deine Firma, deine Karriere, für deine Familie? Oder tust du es für Jesus? Das ist der Punkt, um den es bei Anbetung geht. Und wenn du dich Woche für Woche um das Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst hier bemühst und du tust das nur für Menschen, dann ärgerst du dich bald darüber, dass die das gar nicht angemessen würdigen. Die meckern immer nur, wenn du was vergessen hast. Und wenn du Sonntag für Sonntag in der Technik stehst und es nur für Menschen machst, dann schmeißt du irgendwann die Brocken hin, wenn sich mal wieder jemand beschwert, weil es zu laut oder zu leise war. Darum denk bei allem daran, dass du für Gott und nicht für Menschen arbeitest. Das ist Anbetung, die dein Leben verändert und deinem Leben gut tut. Wie wäre es, wenn du das gleich morgen früh mal ausprobierst und Gott sagst, Herr, ich stehe jetzt auf und gehe an meine Arbeit. Die mache ich jetzt schon 10 oder 20 oder 30 Jahre, aber heute mache ich sie für dich. Und wenn mein Chef mir einen Stapel Unterlagen auf den Schreibtisch knallt, die ich alle am besten gestern schon erledigt haben soll, dann rege ich mich nicht gleich auf, sondern bespreche das erstmal mit dir. Und du wirst mir sagen, wie ich mich verhalten soll, denn du bist ja ab jetzt mein Herr. Ich glaube, dass das dein Leben verändern wird. Und darum möchte ich dir jetzt Mut machen, dich heute zu entscheiden, Gott deinen Herrn mit deinem ganzen Verstand, deinem ganzen Herzen und mit all deinen Fähigkeiten und Kräften zu lieben. Im Himmel wirst du genau das für den Rest deines Lebens tun. Warum solltest du dir also nicht die Zeit nehmen, es schon hier auf der Erde einzuüben? Schenk Gott deine Aufmerksamkeit, deine Gefühle und deine Fähigkeiten, denn es gibt kein besseres Ziel auf dieser Welt. Amen.